Ja, liebe Schwestern und Brüder, Petra hat das Thema der heutigen Predigt, das Hauptthema, schon genannt: Ehrfurcht vor Gott. Die Frage ist, haben wir neutestamentlichen Christen noch Ehrfurcht vor Gott? Sind wir gottesfürchtig? Ist das überhaupt nötig? Ist das angeordnet, geboten von der Bibel her? Ja, wie komme ich dazu? Dieses Thema hat mich einige Monate lang in diesem Jahr schon beschäftigt. Es lag an meinem Gebetsleben, an meiner Gebetshaltung. Ich denke, bei euch ist es ähnlich wie ich. Ihr habt mehrere Gebetszeiten am Tag und auch ganz zum Schluss, bevor man sich schlafen legt, betet man noch zu Gott. Ich lese immer einen Bibelvers, manchmal auch eine Auslegung dazu, und dann danke ich Gott noch. Und gerade jetzt, auch in der kalten Jahreszeit, liege ich dann in meinen Kissen im Bett und hänge da so halb und bete zu Gott und danke ihm manchmal auch länger. Da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich eine richtige Gebetshaltung, die ich da habe? Oder am Tag geht es mir so, ich habe eine Art Arbeitszimmer, da habe ich häufig am Schreibtisch gebetet und um mich herum lagen mein Smartphone, mein Terminkalender, dann noch irgendwelche Briefe, geschäftlichen Dinge, und ich habe gemerkt, ich bin abgelenkt. Ich habe im Hinterkopf, es ist noch dieses und jenes zu tun. Meine Gebete sind sehr kurz geraten und bestanden dann auch überwiegend in Bitten. Wie mag Gott das gesehen haben, wenn ich zu ihm rede und habe eigentlich nur Bitten und Wünsche an ihn? Wie wäre das für uns als Eltern, wenn unsere Kinder mit uns Gemeinschaft haben und die wollen immer nur was? Wie würden wir das empfinden? Also habe ich mich gefragt, ist das richtig so? Und eigentlich weiß ich das auch. Ich habe ja schon auch an Gebetsseminaren teilgenommen. Mein Gebetsleben war auch schon mal anders. Wir hatten ein Gebetsseminar mit dem vorigen Pastor und auch der hat uns darauf hingewiesen, dass wir uns einstellen sollen auf die Person, nämlich auf Gott, zu dem wir beten. Das Gebet ist ja eine Begegnung. Ich begegne Gott. Ich begegne einer Person, keinem Menschen, aber es ist auch eine Begegnung. Und auch bei menschlichen Begegnungen stelle ich mich ja auch darauf ein und registriere erstmal, zu wem ich rede. Da treffe ich vielleicht jemanden, einen sehr guten Freund, und da kann es passieren, dass ich den umarme. Seit der Corona-Zeit ist das so ein bisschen distanzierter geworden, die Begegnung, da bin ich manchmal vorsichtiger. Aber das wäre denkbar, einen Freund würde ich umarmen. Dann begegne ich manchmal meinem früheren Chef in der Stadt, den umarme ich nicht. Da habe ich eine gewisse Distanz und auch Respekt. Aber es gibt auch einen anderen Vorgesetzten von mir, den ich mit Du anspreche, der ist nämlich Christ. Also euch wird es so ähnlich gehen, wenn wir jemanden begegnen, dann stellen wir uns auf diese Person ein. Und so sollte das auch beim Gebet sein, dass wir uns zunächst einmal darauf einstellen, zu wem beten wir? Zu unserem Vater im Himmel. Und auch das Vaterunser ist da ein guter Hinweis. In der Elberfelder stehen die ersten Sätze, der erste Satz so ein bisschen ausführlicher. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Mehrzahl. Also, auch wenn wir dieses Mustergebet nehmen, das Vaterunser, dann treten wir erstmal zu Gott, wir reden ihn an, unser Vater, der du bist in den Himmeln, da könnten wir seine Größe bedenken, geheiligt werde dein Name, das ist ein heiliger Gott, zu dem wir beten. Der Predigttext heute steht im 1. Petrusbrief und ihr könnt den schon mal aufschlagen, der ist ja nicht ganz so einfach zu finden im Neuen Testament und steht manchmal in manchen Bibeln auch ein bisschen an anderer Stelle als in anderen Bibeln. 1. Petrusbrief. Zum 1. Petrusbrief will ich nur kurz sagen, Verfasser ist der Apostel Petrus und der Brief richtet sich an Gemeinden in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Und diese Gemeinden litten unter Verfolgung und Unterdrückung. Und Petrus vermittelt ihnen in diesem Brief Hoffnung. Er sagt den Gemeinden, den Geschwistern dort, Jesus kennt eure Not, Jesus wird euch beistehen. Aber, und das ist in unserem Text gleich der Fall, Petrus fordert die Christen auch auf zu einem Leben in Heiligkeit, also nach den Geboten Gottes. Und die Christen werden dazu aufgefordert, Gott zu fürchten. Gottes Furcht. Jetzt könnte der Text erscheinen, oh, der ist sogar schon da. Der Text also entstammt der Neues Leben Bibel und ich lese das nochmal vor. Petrus schreibt also an die Gemeinden, gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Ja, in Vers 17 werden die Christen aufgefordert zur Ehrfurcht vor Gott. Ich habe das hier mal eingepflegt in meinem PC. In der Elberfelder Bibel, die ja genauer ist, da steht das Wort Furcht. Die Christen werden aufgefordert zur Furcht vor Gott. Diese Bibelübersetzung übersetzt richtigerweise Ehrfurcht. Im griechischen Urtext steht das Wort Phobos und das bedeutet entweder zittern, beben, erschrecken, Angst, Furcht oder auch Ehrfurcht, Ehrerbietung. Also dieses Wort im Urtext, das kann beides bedeuten, sowohl Angst, Angst vor Gott würden wir dann hier sagen oder aber Ehrfurcht, Ehrerbietung. Und aus dem jeweiligen Textzusammenhang, in dem das Wort in der Bibel steht, müssen wir dann erkennen, was gemeint ist. Wie gesagt, das neue Leben Bibel hat hier richtig gesagt Ehrfurcht. In der Elberfelder steht Furcht. Aber richtig ist in diesem Zusammenhang, wir sollen Ehrfurcht haben vor Gott. Und ja, dieser Befehl in Vers 17, der hier in der Bibel steht, wir sollen in Ehrfurcht vor Gott leben, der gilt auch uns. Der ist ja an neutestamentliche Christen gerichtet. Und der hat auch dann Einfluss auf mein Gebetsleben, Das habe ich in den letzten Monaten etwas verändert. Ich stehe häufig auf beim Gebet und ich verlasse meinen Schreibtisch, wenn ich bete. Ich habe einen anderen Platz eingenommen. Da merke ich, da bin ich nicht so abgelenkt. Ich konzentriere mich besser. Und ich denke zunächst daran, zu wem ich bete. Und lobe Gott und danke ihn aus den Bibeltexten heraus, die ich vorher gelesen habe. In Vers 17 steht auch drin, dass wir Fremde in dieser Welt sind. Das merken wir als Christen, wenn wir als Christen leben, wie Christen leben, uns zu Christus bekennen, dann sind wir ein Stück weit unverstanden und ein Fremdkörper in dieser Welt. Wir leben in manchen Punkten anders, wir denken anders. Es gibt sogar Menschen, die gehen dann zu uns auf Distanz. Also wir sind Fremde in dieser Welt. Unsere richtige Heimat, die ist schon jetzt im Himmel bei Gott. Unser Bibeltext sagt uns, warum wir Ehrfurcht haben sollen vor Gott. Verse 15 und 16 betonen, wir sollen Ehrfurcht haben vor Gott, weil Gott heilig ist. Ich lese nochmal Vers 15, 16. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Gott ist heilig, das bedeutet, er ist Licht und hell. Bei ihm gibt es keine Finsternis, nichts Böses, nichts Schlechtes. Und Gott ist vollkommen und handelt in allem gerecht. Und das, obwohl Gott allmächtig ist. Bei Menschen ist es so, wer unter Menschen Macht hat, der läuft Gefahr, sie zu missbrauchen. Das erleben wir manchmal in der Politik. Das habe ich in der Schule auch mal gelernt, im Gemeinschaftskundeunterricht. Wer Macht hat, der missbraucht sie oder der läuft Gefahr, sie zu missbrauchen. Aber Gott ist in allem vollkommen und gerecht. Obwohl er allmächtig ist, missbraucht er seine Macht nicht. Der Apostel Johannes hat ja viele Jahre mit Jesus auf dieser Erde gelebt. Er war mit Jesus unterwegs. Er hatte die vielen Wunder oder viele Wunder von Jesus mitbekommen. Und doch durfte er mal einen Blick in den Himmel tun. Das ist berichtet in Offenbarung 1 ab Vers 10. Und dann sah er die Herrlichkeit und die Größe Jesu Christi. Und was passierte? Er fiel um wie tot, ist da berichtet worden. Wenn wir Gott oder Jesus sehen würden in seiner Herrlichkeit, im Himmel, in seiner Größe, dann wären wir sprachlos, dann würde uns das nicht an Ehrfurcht fehlen. Dann wären wir vielleicht auch wie tot. So wäre es, wenn wir Gott sehen könnten. Und wenn wir zu ihm beten, dann sollten wir eben auch eine entsprechende Haltung haben. Wenn wir bedenken, wer Gott ist, seine Größe, seine Herrlichkeit, dann sollten wir das in Ehrfurcht tun. Das fällt mir persönlich hier im Gottesdienst, wie gesagt, gar nicht so schwer. Im Gottesdienst, da stelle ich mich vorher drauf ein. Ich hatte überlegt, als wir das erste Lied gesungen haben, heilig, 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 fordere ich schon mal auf, dass alle aufstehen. Habe ich aber nicht gemacht. Also aus dem Aufstehen möchte ich auch kein Gesetz machen. Jeder mag sich da selbst prüfen, welche Haltung nimmt er ein beim Gebet? Hat er da auch eine Haltung der Ehrfurcht? Jeder mag sich da selbst prüfen. Ja, statt Furcht oder Ehrfurcht werden in der Bibel manchmal auch andere Worte gebraucht. Im 1. Petrus 5, Vers 6 steht, beugt euch demütig unter die starke Hand Gottes. Beugt euch demütig. Ja, der zweite Grund in unserem Text, warum wir Ehrfurcht vor Gott haben sollen, Gott ist unser Richter. Das ist ja unser Vers 17, den lese ich nochmal vor. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Gott ist unser Richter, er richtet auch Christen. Gott wird einmal unser Leben beurteilen, nachzulesen auch in 2. Korinther 5, Vers 10. Dabei geht es nicht darum, dass wir als Christen noch verloren gehen können, dass wir die Ewigkeit versäumen, sondern dabei geht es nur darum, welchen Lohn wir einmal bekommen werden. Vielleicht ist es dann aber auch so, dass wir uns sehr schämen müssen für unser Leben. Oder wie es einmal in der Bibel heißt, wir sind gerettet, aber wie durchs Feuer. Das heißt, wir haben unser Leben ja fast ohne Gott geführt und das, was unsere Taten waren, das hat in der Ewigkeit keinen Bestand. Und doch reicht es vor Gott gerade aus, dass wir ja in die Ewigkeit gelangen. Die Bibel drückt das so aus, gerettet wie durchs Feuer. Ja, wenn wir Kinder Gottes sind, dann brauchen wir keine Angst zu haben vor Gott. Dann bedeutet das Wort Furcht, wenn es in der Bibel steht, für uns Ehrfurcht. Aber uns ist bewusst, dass Gott einen Anspruch auf unser Leben hat, dass wir ihm dienen und nachfolgen. Uns ist bewusst, dass wir vor Gott nur bestehen können, durch seine Gnade, die uns zuteil wird, durch das Opfer Jesu Christi. Gott wird auch einmal unser Richter sein und das lässt uns ehrfürchtig vor Gott sein und stehen. Dann ein dritter Grund aus unserem Text, warum wir Ehrfurcht haben sollen vor Gott, Verse 18, 19. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Ehrfurcht vor Gott, weil er sich selbst gegeben hat, in seinem Sohn Jesus Christus. Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen, um uns zu erlösen, um unsere Strafe zu tragen. Jesus, der Sohn Gottes, büßte für unsere Schuld. Ja, das, wenn wir das in rechter Weise bedenken, das, dann lässt uns das ehrfürchtig zu Gott aufschauen. Ja, wenn wir bedenken, was es Jesus gekostet hat am Kreuz auf Golgatha, dann versuchen wir, die Sünde zu meiden. Keiner von uns, auch als Christ, wird sündlos durch das Leben gehen, aber wir versuchen, die Sünde zu meiden, nach der Heiligung zu streben. Nach 2. Korinther 7, Vers 1, in der Furcht Gottes. Wir streben nach Heiligung, nach einem sündlosen Leben in der Furcht Gottes und auch dort kann man übersetzen in Ehrfurcht vor Gott, weil wir wissen, was es Gott gekostet hat, uns zu erlösen. Sein Sohn Jesus Christus ging für uns ans Kreuz. Ja, als Christen, das ist eine Stelle, die ist eigentlich uns allen bekannt, Römer 8, Vers 15. dürfen wir Gott Abba, lieber Vater nennen. Und das sollten wir auch weiter tun. Man kann beides sein, man kann ehrfürchtig sein, aber auch Gott Abba, lieber Vater nennen. Aber wir vergessen nicht, Gott auch immer wieder mit Ehrfurcht zu begegnen. Es hat jemand gesagt, mit einer heiligen Scheu. Denn Gott allein ist Gott, er ist Schöpfer des ganzen Universums, Herr aller Herren, König aller Könige, der Allmächtige, der Heilige, der Gerechte, der Richter und unser Erlöser durch Jesus Christus. In Offenbarung 15, Vers 3 heißt es deshalb: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, Ehrfurcht haben und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, ich sagte, in der Bibel steht genauer genommen das Wort Phobos vom Griechischen her. Es kann Ehrfurcht, Ehrerbietung bedeuten, aber auch Furcht im Sinne von Angst. Was sagt die Bibel dazu zum Thema Angst? Gibt es da auch Bibelstellen, die einen Hinweis darauf geben, dass jemand Angst haben müsste vor Gott? In 2. Korinther 5, Vers 11 steht: Weil wir nun die Furcht des Herrn kennen, überzeugen wir die Menschen. Und weiter in Vers 20: So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt und bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Weil wir nun die Furcht des Herrn kennen, die Elberfelder übersetzt da richtig den Schrecken des Herrn. Also, weil wir als Christen wissen, dass man, wenn man von Gott nicht versöhnt ist, im Gericht vor Gott nicht bestehen kann, deswegen überzeugen wir die Menschen. Das ist das, wozu Klaus uns immer wieder ermutigt. Also, es gibt einen Schrecken des Herrn. Angst vor Gott müssen die haben, die nicht mit ihm versöhnt sind, denn sie können im Gericht Gottes nicht bestehen. Dazu heißt es in Matthäus 10, Vers 28: Fürchtet den, der sowohl die Seele als auch den Leib zu verderben vermag in der Hölle. Also Gott ist zu fürchten von den Menschen, die nicht mit ihm versöhnt sind. Denn Gott vermag sowohl die Seele als auch den Leib zu verderben in der Hölle. Aber als Jünger Jesu brauchen wir keine Angst vor Gott zu haben. Das steht auch in Römer 8, Vers 15. Da steht nicht nur drin, dass wir zu Gott sagen dürfen, aber lieber Vater, denn da steht noch mehr, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Ich hatte mich dann gefragt, wie war das eigentlich, hatten es die Jünger einfacher mit der Ehrfurcht? Denn sie haben ja doch eine ganze Menge Wunder Gottes erlebt. Und man muss sagen, dass es heute diese Wunder Gottes nicht mehr in der Vielzahl gibt wie damals. Und das ist auch von Gott so gewollt, denn unser Glaube soll nicht auf ständigen Wundern beruhen. Und doch ist es so, wenn wir nicht nur um uns selbst kreisen, dass wir von Wundern Gottes Kenntnis bekommen. Wer zum Beispiel die Berichte von Open Doors liest, der wird feststellen, dass Gott gerade in den Ländern, in denen Open Doors tätig ist, auch Wunder tut. Er tut es an diesen besonderen Stellen, um die Christen dort zu ermutigen. Und auch, wie gesagt, wir, wenn wir uns ein wenig umschauen und nicht nur mit uns selbst beschäftigen, dann können wir von Wundern Gottes Kenntnis bekommen. Einige aus unserer Gemeinde haben in diesem Jahr für einen krebskranken jungen Mann gebetet. Das werden nur wenige von uns gewesen sein. Der hatte eine weit fortgeschrittene Krebserkrankung. Das war kein Christ und Gott hat die gestoppt. Und das hat mich einfach staunen lassen. Und dann kommt in diesem Moment, und wenn man darüber nachdenkt, auch wieder Ehrfurcht vor Gott durch. Also wir sagen ja immer gerne, Gott tut Großes, tut Wunder, ist allmächtig. Und wenn man das dann konkret erlebt oder davon hört, dann hilft einem das auch neu zu staunen. Aber unser Glaube soll nicht auf diesen Wundern beruhen, aber wenn man will, dann kann man solche Wunder auch heute wahrnehmen. Oder was mich besonders bewegt hat, ich weiß nicht, wer von euch das christliche Medienmagazin liest, gibt da mal jemand Handzeichen, bekommt das jemand von euch? Einer, ja, Susanna. Vielleicht hat Susanna gelesen in der Ausgabe so August, dass es in Kramatorsk, das ist in der Ukraine, eine Erweckung gegeben hat. Das ist nur wenige Kilometer von der Front entfernt in der Ukraine. Das Kramatorsk ist eine Großstadt und da gab es eine Freikirche, ich weiß es nicht genau, was für eine Kirche, das war nicht erläutert. Die hatte mal 78 Mitglieder und wie die meisten Menschen sind auch Gemeindemitglieder geflüchtet und nur 4 da geblieben. Aber bevor die geflüchtet sind, haben die Gemeindemitglieder bei der Evakuierung geholfen und zwar nicht nur selbst, sondern auch vielen anderen Menschen in dieser Stadt. Lebensmittel verteilt, Medizin und Kleidung werden sie über Hilfswerke bekommen haben. Und sie haben auch das Evangelium weitergegeben. Und das hat Früchte getragen, denn die Menschen, die da geblieben sind, sind in den Gottesdienst gekommen. Und viele wurden Christen. Und dann war es so, davon wurde jetzt in diesem Magazin von August wohl berichtet, dass jetzt 4 Gottesdienste stattfinden müssen mit 920 bis 1000 Teilnehmern. Also ich war sprachlos, das habe ich mir kopiert und das ja, weckt doch ganz neu Ehrfurcht vor Gott, was Gott tut. Man betet dafür, dass der Krieg aufhört, das wäre mir das Liebste. Und der Pastor hat auch in dem Bericht geschrieben, dass die Zeiten da ganz schwer sind. Aber was Gott dann trotzdem tut, das muss man sich vorstellen, auf uns übertragen. Da wurden aus 78 Mitgliedern, kamen auf mal dann 1000 jeden Sonntag, dann müssten bei uns irgendwie 1500 Besucher jeden Sonntag kommen. Also das haut einen doch um. Also Gott tut auch heute Wunder. Das größte Wunder, was er getan hat, ist natürlich die Sendung Jesu Christi, seines Sohnes und den Opfertod am Kreuz. Dieses Wunder können wir alle erkennen, wenn wir uns nach Gott ausstrecken. Aber auch andere Wunder Gottes können wir entdecken, wenn wir uns umschauen. Ja, Gott gebührt Ehrfurcht, hatte ich gesagt. Aber ihm gebührt natürlich noch viel mehr Dank und Anbetung, Lob, Hingabe an ihn, also unsere Nachfolge, unsere Liebe. Und die bedrängten und verfolgten Christen in den Gemeinden, die haben das geschafft, trotz der Bedrängung und Verfolgung Gott zu loben in dieser Situation. Die Elberfelder übersetzt sogar jubeln. Sie bekannten Gott ihre Liebe und hatten mit Sicherheit auch Ehrfurcht vor Gott. Ich will noch einmal kurz wiederholen. Die Frage war ja, haben wir Ehrfurcht vor Gott? Ist das überhaupt nötig? Auf diese Fragestellung war ich gekommen, aufgrund meiner Gebetshaltung, die ist nachlässig geworden, musste ich zugeben. Ich versuche mir jetzt wirklich bewusst zuerst die Frage zu stellen, zu wem bete ich da eigentlich? Wer ist da mein Gegenüber? Das Vaterunser kann uns Hilfe sein. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Ja, man kann aufstehen, man kann sich auch einen besonderen Platz suchen beim Beten, damit man nicht abgelenkt ist oder weniger abgelenkt ist. Auf jeden Fall sagt unser Bibeltext, Vers 17, wir sollen unser Leben auch in Ehrfurcht vor Gott führen. Dafür hatte unser Text mehrere Gründe genannt. Gott ist heilig, Gott wird einmal unser Richter sein, Gott hat sich selbst für uns hingegeben durch seinen Sohn Jesus Christus. Das feiern wir heute beim Abendmahl. Martin Luther hat das einmal so formuliert, ganz zum Schluss. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten und lieben und vertrauen. Drei Dinge. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, gemeint ist natürlich Ehrfurcht, keine Angst haben vor ihm, Gott lieben und vertrauen. Wenn wir Angst vor Gott hätten, dann könnten wir ihn nicht lieben. Wenn Gott nicht so groß wäre und wir Ehrfurcht vor ihm haben können und auch müssen, dann könnten wir ihm auch kaum vertrauen. Gott ist groß und allmächtig und deswegen erfüllt er auch alle seine Versprechen, die er in seinem Wort gibt und deswegen können wir ihm auch mit unserem ganzen Leben vertrauen. Amen. Ja, ich möchte einladen zu einer Gebetszeit. Dazu wollen wir heute mal aufstehen, aus Ehrfurcht vor Gott. Ja, möchte jemand von euch Gott öffentlich danken, ihn rühmen, ihm seine Ehrfurcht bekunden? Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen, der du allein der Ewige heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt im Fluge unserer Zeiten. Bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. So segne uns der gnädige und barmherzige Gott. Amen. Wir hören jetzt noch ein Postludium und anschließend sind alle eingeladen zum Kirchcafé.